Kultur im Radio.
Radio Kultur.
Kulturradio.
Es geht also jetzt hier um diese Aktion, die am Wochenende, am Sonntag eröffnet wird, nämlich am 9. Juni um 16 Uhr auf dem Marktplatz Ulm. Und da geht es um das Thema, wir sind die Stadt. Das könnte ich hier natürlich sagen. Ha, hier bei Radio Free FM, wir sind hier der Stadtfunk, beziehungsweise berlinerisch der Stadtfunke oder die Stadtfunke. Und kurz gesagt auch der Funken der Stadt Ulm, der die Stadt belebt. Und jetzt sind hier die Künstler da, um eben auch diese Stadt zu beleben. Jetzt kommt ein Sonntag und das möchte ich aber auch wirklich mal den Namen nennen. Hab's mir doch gerade notiert. Monsieur Véonnet aus der französischen Schweiz. Guten Tag. Bonjour.
Bonjour.
Und Minière Sibon. Was sagt man? Good Tag aus Holland.
Goeiedag.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, es ist schon fast vorbei. Aber ja, es ist ja ganz gut. Holländisch Schweizerdeutsch zumindest sprechen sie ja auch. Ich glaube, die verstehen sich besser als die Deutschen mit den Holländern und die Deutschen mit den Schweizerdeutschen, oder?
Das könnte noch sein.
Ja, es geht.
Es geht? Ja, ich dachte, dieses ist doch beiden Sprachen irgendwie gemeinsam.
Ja, können wir beiden, ja.
Ja, aber wir haben uns eigentlich schon geeinigt, dass wir oft Englisch sprechen. Das dann so.
Ja, das ist eigentlich, ja, eigentlich immer, ja.
Das nicht Deutsch, das ist, muss natürlich geändert werden. Wie ist das denn, wie kam es, dass sich ein Holländer und ein Schweizer getroffen haben?
Ja, wir haben einander getroffen auf ein Master-Weiteraufbildung auf der Bauhaus-Universität in Weimar. Und ja, da haben wir eigentlich auch immer Englisch geredet, wie diese ganze Fakultät die englische Sprache hat. So.
Ja, ich dachte, Künstler können sich natürlich auch künstlerisch unterhalten, oder? Haben Sie da die gleiche Wellenlänge?
Ja, naja, da brauchen wir dann das Englisch vor. Aber, ja.
Aha. Ja, nonverbal. Und das heißt, Sie waren beide in Weimar. Und hatten da spezielle, Zielsetzungen in der Kunst? Also Installationen oder Malerei oder Bauhaus verbindet man ja auch mit Design.
Ja, nein, wir sind beiden Künstler im öffentlichen Raum. Und wir haben da in Weimar öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien studiert.
Also Stadtgestaltung.
Das kann auch, aber es kann auch alle Künste im öffentlichen Raum eigentlich sein. Ja. Von Bilder bis Sozialprojekten bis kurze Interventionen.
Und Sie beide, das heißt Monsieur Véonnet und Minherr Sibon, hatten da schon die gleichen Intentionen oder hatten Sie verschiedene Schwerpunkte?
Nee, das kam also eigentlich dort, dass wir gemerkt haben, einfach bei der Arbeit oder bei den individuellen Projekten, die wir gemacht haben, dass wir doch viel Verbindung haben, dass wir unsere Arbeit gegenseitig mögen und dass wir doch irgendwie, wenn man das so sagen kann, einen ähnlichen Geschmack haben. Und dann hat das eigentlich so begonnen, dass wir einfach die ersten Projekte gemeinsam realisiert haben und aus dem sind wir dann so ein bisschen zum Team gewachsen, haben einfach gesagt, nach dem Studium, nach diesen 2 Jahren, nach dem Masterabschluss, dass wir da dabei bleiben und immer wieder mal was machen möchten und so hat sich das eigentlich entwickelt.
Ja, welche Projekte hatten Sie denn da speziell dann durchgeführt? Also Sie haben ja wahrscheinlich nicht nur an Ideen gedacht, sondern auch, hat man da schon irgendwas sehen können?
Ja, also das letzte große, was wir gemacht haben, war vor einem Jahr in Moskau an der Internationalen Biennale für junge Kunst. Da haben wir Rasenflächen mit einem speziellen Kreidepigment, das ist ein Pigment, das organisch ist, das nicht schädlich ist für die Umwelt, haben wir eigentlich gesamte Raseflächen, das waren alles in allem knapp 300 Quadratmeter eingefärbt, eine Fläche violett und eine pink. Und das heißt, die Struktur des Rasens war eigentlich alles gleich, aber eben nicht mehr grün, sondern plötzlich pink. Und also der große Vorteil war, dass man das eben machen konnte, ohne dass die Natur dazu Schaden kommt.
Das heißt, die Farbe war auch biologisch abbaubar, ja, gerade ja selbst. Aber
genau, und hat sich dann eigentlich auch selbst entfernt mit
durch
der
den
Zeit
Regen.
Und durch den Regen, ja. Das hat sich wie so langsam aus dem Schlauch
gemacht.
Wäre
ja jetzt vielleicht nicht so der richtige Moment für solche Installationen.
Nee, jetzt hätten wir große Probleme gehabt, aber in Moskau letzten Sommer war es schön warm und heiß.
Und was sollte das dann dem Betrachter sagen, dieser violette Rahmen? Hier, seht her, so kann die Gentechnik auch aussehen, oder wie?
Na, da ging es uns eigentlich eher darum, dass wir einen ganzen kleinen Faktor eigentlich ändern, also vielleicht auch ein bisschen um das Sensibilisieren der Leute. Man läuft ja sehr oft durch eine Stadt, durch eine Gegend und schaut gar nicht mehr richtig hin. Das sind so Automatismen, man ist sich das nicht mehr richtig gewohnt. Und einfach wieder, was es eigentlich ausmacht, wenn man ein kleines Element, wie jetzt hier einfach die Farbe von einem Rasen, der sonst immer grün ist, plötzlich auf einer ganz großen Fläche eigentlich ändert. Und ja, da ging es eigentlich um das, also so ein, vielleicht auch ein bisschen ein Eye-Catcher, dass die Leute ein bisschen verdutzt sind und stehen bleiben und sich fragen, wieso ist dieser Rasen eigentlich nicht grün, sondern plötzlich pink.
Das hat dann auch hoffentlich entsprechende Aufmerksamkeit erreicht, oder?
Ja, ist für uns natürlich schwierig, wenn wir international so ein Projekt haben, weil man nicht die ganze Zeit dort sein kann. Aber in der Zeit, wo man dort ist, dann bekommt man schon einiges mit und spricht auch mit den Leuten. Alles, was danach geschieht während einer Ausstellungsdauer, während einem Monat, ist man darauf angewiesen, dann auf Rückmeldungen von den Veranstaltern und so weiter. Also wir können ja nicht einen Monat dort sein und die Leute abpassen und ausfragen.
Ja, das müssen Sie hier in Ulm dann vielleicht mal ausprobieren,
genau.
Live, wie das so ist. Und ja, ich meine, wie geht das denn oder wie ist das denn passiert? Sie sehen hier beide noch ziemlich jung aus und sind schon international unterwegs. Also ich meine, so direkt nur weil man so einen Masterstudiengang in Weimar absolviert hat, kriegt man dann gleich tolle Angebote oder wie geht das?
Ja und nein.
Muss man sich selbst bearbeiten?
Man muss natürlich selbst arbeiten. Ja.
Also man muss schon sagen, Leute, schaut her, das können wir bieten für so eine Biennale.
Ja.
Es gibt auch viele Verfahren, die... Da gibt es Ausschreibungen, da kann man sich bewerben. Dann gibt es die andere Seite, dass man eingeladen wird. Aber ich denke auch, es ist schon ein hartes Stück Arbeit. Man muss einfach immer Gas geben, immer dranbleiben und halt dafür sorgen, dass man seine Arbeit zeigen kann.
Tja, das können Sie jetzt hier in Ulm. Da kommen wir aber später nachher noch drauf zu sprechen. War ja sehr witzig, die Vorunterhaltung. Freue ich mich schon nachher drauf. Also ich freue mich jetzt natürlich auch erstmal, Herrn Martin Leibinger begrüßen zu können.
Ah, hallo.
War die Parkplatzsuche schon schwierig,
offensichtlich. Ja, das ist nicht so einfach hier.
Ah, da gibt es hier zwei Häuser weiter, Salzstadel. Aber ich konnte Ihnen das ja leider nicht mehr.
Ich hatte das Radio auch nicht an, sonst hätten Sie ja mir eine Durchsage machen können.
Wir waren hier so schon im Gespräch vertieft. Ja. So ulmisch gewächsmäßig sind Sie nicht, oder doch? Dann wissen Sie es ja, wo es hier Salzstadel ist.
Nee, ich komme ursprünglich von hier aus der Gegend und war dann aber lange weg zum Studieren und bin jetzt eben seit knapp 2 Jahren wieder da und habe aber erst seit einem halben Jahr ein Auto, deswegen sonst immer mit Fahrrad und zu Fuß.
Weil Sie jetzt das Auto haben, heißt es deshalb Kulturfahrschule?
nee, das nicht. Wir haben eigentlich auch beschlossen, weil wir letztes Jahr schon auch mal hier waren mit der Kulturfahrschule und haben dann die Hörer über 1,5 Stunden mit Fahrschul-Wortspielen malträtiert, dann haben wir gesagt, wir lassen das jetzt einfach mal weg, das machen wir nicht mehr.
Ah ja, das wollte ich nämlich eigentlich auch. Ich habe ja die Sendung damals nicht gehört, weil natürlich die Frage naheliegt, sind Sie da Fahrlehrer oder Fahrschüler? Ich meine, ich kenne ein bisschen Ihren Hintergrund, ich wüsste, wie die Antwort geht. Aber sagen Sie die doch selbst.
Naja, ich meine, im gewissen Sinne sind wir alle irgendwie Schüler. Also auch durch so ein Projekt lernt man auch immer wieder was dazu und lernt neue Menschen kennen, die lernen einen kennen. Und ich glaube, das ist so eine gegenseitige Bereicherung oder so. Von dem her würde ich sagen, dass es den Kulturfahrlehrer in dem Sinne nicht braucht.
Aber Sie hatten doch die Idee dazu, oder? Wenn Sie sagen, also einen Fahrlehrer bräuchte man nicht oder die Fahrschule bräuchte man nicht, dann würden sie ja ihre Idee selber.
Nee, es ist eher, ich finde eher so, dass wir alle Lehrer und Schüler zugleich sind.
Ah ja, und ein bisschen noch aus einem Rückblick, nicht alle Hörer haben wie ich die letzte Sendung mit Ihnen gehört. Könnten Sie trotzdem vielleicht einen kleinen Rückblick geben?
Ja, also vielleicht so diese ganze Geschichte mit der Kulturfahrschule, soll ich das nochmal so im
Boden? Ja, also ist ja jetzt kürzlich vor anderthalb Jahren gegründet worden.
Genau. Und es kam eigentlich, dass zuerst hatte ich im Universum Center ein Kunstprojekt, den Infopunkt Universum Center. Und da waren eigentlich schon die gleichen Kollegen so mit dabei, Andreas Duque-Kavekorn, Marc Klawikowski, der jetzt hier hinten auch so auf der Couch sitzt.
So viele Mikrofone haben wir jetzt
genau,
nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und Jens Kreiger. Und wir haben dann, als wir dieses Projekt geöffnet hatten, das war so eine Art Zwischennutzung schon von einem leerstehenden Büro im Universum Center mit künstlerischem Hintergrund. Und da hatten wir dann bei der Eröffnung das Angebot gekriegt, dass dieses Haus eben, dieses Gebäude
am Ehinger
Tor leer steht, genau. Und haben dann eben ein Konzept gemacht, das zu bespielen mit der, ja, und weil da eben schon eine Fahrschule drin war, da steht auch noch eine Leuchtreklame Fahrschule Seitz dran. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir nennen das Kulturfahrschule, da mussten wir nur noch den Namen Seitz wegmachen und unser Kulturlogo drüber. Und so hat es eben angefangen und dann hat es sich so Schritt für Schritt entwickelt. Also es war dann am Ende eben ein Veranstaltungsort mit Bar, die der Stefan Bausen hat gemacht hat von der Stadt Heidenheim und mit ja, allen möglichen von der Kunstausstellung über ja, Performance, Theater, Musik.
Also ein lebendiger Stadtmittelpunkt.
Genau, ja.
Und das war offensichtlich so erfolgreich, dass Sie jetzt das weiterführen.
Ja, genau. Also erstaunlicherweise steht das Gebäude noch und dann...
Tja, die Planung.
Ja, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder frei. Und diesmal macht es der Andreas Duque-Kavekorn, mein Kollege, macht es da eine Bar rein und wieder eine Art von Kulturfahrschule, die jetzt ein bisschen anders aussehen wird. Und ich habe mich jetzt eben auf das Künstlerische eigentlich spezialisiert, vorher schon, bevor wir wussten, dass das Gebäude freisteht und habe dann eben hier jetzt diese Ausstellungs...
Da kommen wir ja gleich zu. Warum ist es denn nicht weitergegangen damals? Lief das Projekt nur über einen bestimmten Zeitraum, oder?
Ja, also wir waren uns ja da auch... Das ging so schnell, wir hatten ja nur 6 Wochen, als wir wussten, dass das Gebäude frei ist, bis wir das Konzept gemacht hatten, dass das eigentlich von Anfang an gar nicht langfristig geplant war. Nur dann... war es eben so erfolgreich, dass wir dann gesagt haben, eigentlich können wir das jetzt gar nicht einfach so aufgeben. Und dann haben wir uns halt überlegt, das Gebäude war ja dann weg, wir hatten auch nach Alternativen gesucht. Die gab es nur bedingt oder halt unter Bedingungen, die jetzt nicht wirklich attraktiv waren. Dann haben wir gesagt, wir suchen weiter nach einem Gebäude und bis dahin lassen wir aber die Kulturfahrschule nochmal so als Gruppierung oder ideelle Zusammenschluss weiter existieren.
Ja, das ist ja vielleicht auch, wie soll ich sagen, es gibt oft solche Gebäude, die dann einen künstlerischen Impuls auch ausstrahlen. Ja? Diese künstlerischen Hausbesetzer, wenn man so will. Ja. Müssen sie mietet sein?
Nee, das war der Deal mit den Munk Immobilien, dass wir das Gebäude umsonst kriegen und ja, dafür hatte er dann praktisch auch natürlich auch eine Werbewirkung, der Herr Munk, klar.
Ja gut, das machen wir hier natürlich
im Radio
nicht so gerne, weil wir nicht kommerziell sind, aber das ist ja immerhin, wie soll man sagen, es ist immer schön, wenn man schöne Räume hat. Wir hier bei Radio 4FM haben ja auch nette Räume. Ja, ja? Also jedenfalls attraktiver als ein steriles Studio, oder?
Ja, klar.
Also, da möchte ich noch jetzt kurz ein bisschen Musik einspielen, bevor es dann gleich weitergeht mit dem Projekt, was jetzt an diesem Wochenende anläuft. So, zu Gast bei mir mittlerweile hier, volles Studio. Und zu Gast sind Martin Leibinger von der Kulturfahrschule, Mitbegründer der Kulturfahrschule, und jetzt auch Kurator der kommenden Ausstellung. Dann darüber hinaus die Gäste, die sich hier noch zu Wort melden werden. Ich habe da hinten ja noch ein paar mehr, die nicht zuhören. Und bitte jetzt aber auch nicht reden, wenn da die rote Lampe leuchtet. Also die beiden Gäste, die ich hier noch zusätzlich habe und die nachher auch noch ihr Projekt erklären werden, sind der Schweizer Herr Nicolas Vionnet und der Holländer Wouter Siebem. Mm.
Stimmt.
Also, es geht um die Kulturfachschule, die jetzt hier das Projekt Wir sind die Stadt machen. Aber Herr Leibinger, die macht ja jetzt nicht nur erstmal dieses Projekt. Was haben Sie denn jetzt alles, nachdem Sie planen können, dass Sie hier mehr machen können? Was haben Sie denn in dieser Saison alles vor?
Genau, also das ist eigentlich eine Kooperationsreihe, die ich mit dem Roxy zusammen mache. Es heißt Kunst für alle und es geht dabei um partizipative Kunst, also praktisch Arbeiten, Installationen und Aktionen, wo der Betrachter aktiv mit einbezogen wird. Und da planen wir eben in diesem Jahr noch zwei weitere Ausstellungen, wobei aber immer noch die Finanzierung gesichert werden muss. Die erste ist sicher, die findet jetzt auch statt.
Ja, wenn das Kunst für alle ist, kostet das Eintritt?
Nee, eben nicht. Genau, und das, deswegen sind wir auf Fördergelder angewiesen, werden jetzt schon von zwei Stellen gefördert, von der Stadt und vom Land. Und es laufen noch weitere Anträge. Es bleibt spannend, muss ich sagen.
Stellen Sie Spendenboxen auf?
Na, nicht direkt wahrscheinlich, aber wenn jemand natürlich was spenden möchte.
Haben Sie da auf Ihrer Seite so eine Adresse oder ein Konto?
Auf der Webseite der Kulturfachschule gibt es eine Spendenadresse.
Ganz groß oder nur so irgendwo?
Also es ist in der linken Ecke, man findet es aber, wenn man es wissen will.
Wenn man weiß, wo es ist.
Genau.
Ja, muss man ja vielleicht noch dran arbeiten. Ja. Denn wenn die Projekte hier einschlagen, dann wäre das ja vielleicht auch mit dem Schild. Ja. Wenn Ihnen das gefällt, das Konto finden Sie auf uns oder gleich angeben. Ja, gut, also da gibt es dann also zumindest erstmal dieses Projekt hier, was jetzt kommt. Wir sind die Stadt, also wir Ulmer oder auch Touristen dürfen die auch mitmachen.
Genau, genau.
Und wir sind die Stadt hier und Kunst für alle als ja, Abkürzung ist KUFA. Es klingt ja vielleicht ein bisschen witziger als Kulturfachschule, ja. Oder? Aber dann versteht man das vielleicht nicht, dass jeder daran teilnehmen darf. Was passiert denn da jetzt am Sonntag? Ist das doch die Eröffnung, oder?
Genau, genau. Am Sonntag um 15 Uhr ist die Eröffnung. Und ja, es ist eben ein Kunst im öffentlichen Raum-Projekt mit vier Arbeiten, die auch im Stadtraum dann praktisch zu sehen sind. Deswegen ist natürlich auch die Eröffnung im öffentlichen Raum. Und zwar haben wir da eine Arbeit von einer Münchner Künstlergruppe, die öffentliche Steckdose. Da erzähle ich dann später noch ein bisschen was dazu. Und an dieser Steckdose, die steht auf dem Marktplatz, wird dann um 15 Uhr die Eröffnung sein mit einer kleinen Aktion.
Das heißt, da steht erstmal dieses eine Projekt im Mittelpunkt. Bleibt das dann da stehen oder muss das dann am nächsten Tag weggeräumt werden?
Nee, das bleibt dann für drei Wochen stehen.
Trotz Markt?
Ja, da ist ja, am Marktplatz ist ja nicht der Markt, sondern am Münsterplatz.
Ah, ja. Ja gut, aber da sind doch auch viele Restaurants.
Ja, aber ich habe mich auch schon mit allen abgestimmt. Das sind auch diese Sonntagskonzerte immer. Und da steht aber die Steckdose ganz gut drin und so. Da bin ich auch mit den Verantwortlichen schon in Kontakt gewesen.
Und wird diese Steckdose auch mit richtigem Strom versorgt?
Ja, klar. Also man kann da alles einstecken, was...
Also auch sein Handy laden oder wie?
Ja, na klar. Man kann auch seine Modelleisenbahn aufbauen oder eine Playstation anschließen, Heimtrainer.
Haben Sie keine Angst, dass es da so ein Gedränge gibt, dass Sie sich dann gegenseitig von der Steckdose wegschubsen?
Das wäre mal interessant. Ja, bleibt abzuwarten.
Oder vielleicht müssen Sie so Zettel austeilen, ja, mit Nummern, wer wann dran ist.
Ja, ich meine, das ist ja so, im öffentlichen Raum ist man ja vor nichts sicher, deswegen kann da auch alles passieren. Und das ist ja umso spannender.
Wird das bewacht?
Eigentlich nichts. Nee.
Und wer zahlt den Strom?
Das klauen wir von der SWU.
Oh.
Nee, wir bezahlen das natürlich.
So öffentlich klaue ich eigentlich nie. Nee.
Ja, am besten, wenn man klauen will, ist immer, wenn man ganz öffentlich das macht.
Ja. Es gibt ja auch andere Stromanbieter, muss man dazu sagen. Ja, ich meine, wir sind hier bei Radio Free
FM. Oh Gott, jetzt hab ich habe aber jetzt kein, nicht willentlich Werbung gemacht. Wir zahlen den Strom natürlich. Also wir kriegen auch.
Ja. Also, aber es ist jetzt kein hier Hochspannungsstrom oder sowas, ganz normal.
Nee, das geht von, da ist ja so ein Verteilerkasten gleich in der Nähe und da wird der einfach abgezwackt.
Und das ist dann immer auf bestimmte Zeiten begrenzt, also nachts geht da nichts. Ich weiß, ich habe irgendwo gesehen, Öffnungszeiten gibt es, hatte ich gesehen, dachte, hoppla, steht dann jemand daneben und macht es dann um 10 Uhr auf und macht es um 16 Uhr zu, nee, oder wie?
Die Öffnungszeiten gelten ja nur für die Sachen, die im geschlossenen Raum sind. Da gibt es eine Arbeit von Christiane Limpe, die macht so einen Fehlkaufladen, werde ich auch nachher nochmal erklären.
Ja, ja.
Und eben eine Infozentrale im Roxy, wo man sich über die ganzen Projekte informieren kann.
Also das hat natürlich diese Stromdose ist jetzt also öffentlich zugänglich.
Genau.
Und wie ist denn das jetzt bei diesen, ja, wie soll ich sagen, ergiebigen Regenfällen? Das ist, muss ja eine Spezialstromdose sein, sonst hat man da nachher Strom im Blut.
Nee, die ist auf jeden Fall, die stand auch schon mal in Berlin und in München und die ist auch wasserdicht und regengeprüft. Da geht normalerweise nichts schief.
Ja, das ist ja nun eigentlich, ich habe hier gelesen, gedacht oder der Hintergedanke dieser speziellen Installation war der Vergleich mit dem Brunnen, ja, am Brunnen vor dem Tore oder hier mit unter der Linde, als kommunikatives Zentrum des Dorfes. Ja.
Genau.
Ist ja die Stromdose eigentlich so nicht. Man hat ja heutzutage fast überall Strom zu Hause.
Genau.
Also so ganz im übertragenen Sinne lässt sich das ja nicht interpretieren.
Naja, es ist ja so, dass... Ja, der Ausgangspunkt war ja, dass man früher an diesen Brunnen musste jeder sein Wasser holen. Heutzutage braucht man ja das nicht mehr. Wasser kommt ja auch überall aus der Leitung. Aber das mit dem Strom ist ja doch so, seit alle Smartphones haben und irgendwie die gesamte Gedankenwelt und der Terminkalender ausgelagert ist auf irgendwelche elektronischen Geräte, lebt man ja eigentlich von einer Akkuperiode zur nächsten.
Ja, weil die immer ausgehen, gell?
Ja, eben, genau. Und dann macht es natürlich schon wieder Sinn, dass man auch öffentlich seinen Strom besorgen kann.
Da ist was dran. Ne? Ich hatte jetzt an das kommunikative Zentrum gedacht. Und da dachte ich nämlich, eigentlich sind ja heutzutage die Recyclinghöfe oder Wertstoffhöfe, wenn man so einen geadelten Ausdruck benutzen will. Ja? Aber so auf kleineren Dörfern oder so sind diese Wertstoffhöfe eigentlich das kommunikative Zentrum geworden. Da treffen sich alle bestimmte Öffnungszeiten und die laufen sich über den Weg. Aber das kann man ja vielleicht auch nochmal installieren. Ja.
Ist aber natürlich auch für eine etwas eingeschränktes Klientel oder so, weil ja nicht jeder,
jeder bringt nicht, doch oder recycelt sein Zeugels oder sie
ich,
nicht.
Ich habe daheim alle Tonnen für Papier und alles Mögliche vor der Haustür und da schmeißt es immer einfach rein.
Hast du, soweit ich weiß, elektrische. Soweit ich weiß, es gibt so viele Ausnahmen heute, was man alles nicht entsorgen darf. Ja, gut, wir wollen...
Dann dürfen wir da jetzt ein bisschen ab.
Genau, ich wollte jetzt nur noch zu anderen Projekten kommen. Und zwar vielleicht das, was Sie schon gerade erwähnt hatten, das von diesen Fehleinkäufen. Das klingt ja auch sehr interessant.
Ja, das also Christiane Limper aus Flensburg, die hatte ich letztes Jahr bei einem Stipendium in Schöpping in NRW kennengelernt. Und das war eigentlich ganz lustig. Weil, die Geschichte war irgendwie so, dass wir dann sich alle Künstler, die das Stipendium hatten, dann am Abend getroffen hatten vor so einem Kaminfeuer. Und jeder hat so ein bisschen erzählt, was er so macht. Und dann waren da lauter so hochtrabende Geschichten und einer schreibt eine Oper und so weiter. Und mir war es dann schon fast ein bisschen viel und dann war Christiane die Letzte, die ich dann noch angesprochen habe. Und dann hat sie gemeint, als ich sie gefragt habe, was sie so macht, sie hat sich so einen Stapel Fix- und Foxy-Hefte mitgenommen und die liest sie alle. Und dann dachte ich, okay, das ist was anderes. Ja, und ihre Arbeit ist eben so, dass sie Aktionen macht, die sich halt damit beschäftigen, so bewusst dieser Leistungsgesellschaft und dem Leistungsdruck, in dem wir uns eben befinden, bewusst zu entgehen und
Fix- und Foxy-Hefte zu lesen,
genau,
zum Beispiel.
Genau, und zu sagen, ich bin jetzt eben faul und ich mache nichts, ich bin nicht produktiv, ich mache auch Fehler und habe eben auch Klamotten gekauft, die ich niemals anziehe. Und das war
so das kennt bei den Frauen, ich glaube, ein großer Prozentsatz, ohne jetzt die Statistik zu kennen, aber so hin und wieder kauft man was und dann hat man das im Schrank und sagte ich, was war das denn? Ja? Ja. Ich weiß nicht, geht das Männern auch so? Wie ist das bei Ihnen?
Ich habe schon einige Fehlkäufe aussortiert, die ich dann vorbeibringen werde. Also das
was hier beim Radio oder wo vorbeibringen?
An dem Laden dann, genau.
Das heißt, kann da jeder seine Fehlkäufe hinbringen? Oder ist das gedacht?
Genau. Also alles, was ist, die Voraussetzung ist, es muss schon ein echter Fehlkauf sein, also es ist höchstens ein- oder zweimal getragen und halt wirklich so, dass es halt einfach skurril ist und nicht passt. und dann kann man
ja, das und das klingt ja interessant. Wo findet das denn statt? Also das findet dann ja nicht auf dem Marktplatz statt.
Nee, nee. Da gibt es einen Laden in der Hahnengasse 15 und da wird eben für 3 Wochen dieser Fehlkaufladen drin sein.
Und der hat dann die Öffnungszeiten?
Genau, der hat Öffnungszeiten. Der ist immer Montag und Dienstag 15 bis 19 Uhr offen und Donnerstag bis Samstag auch wieder 15 bis 19 Uhr und am Mittwoch ist er dann auch vormittags, also 11 bis 15 Uhr.
Oh, da muss man ja vielleicht ganz groß drauf hinweisen, ja, denn in der Hahnengasse kommt auch nicht jeder vorbei, ist ja nicht gerade im Stadtzentrum, in der Fußgängerzone und dann läuft man da hin und sagt, hups, geschlossen. Ja. Findet die Eröffnung da bei diesem Laden dann praktisch zeitgleich statt mit der Eröffnung auf dem Marktplatz von der Steckdose?
Nicht ganz genau, das ist ein bisschen versetzt. Also um 15 Uhr fängt es mit der Steckdose an. Da spielt dann auch eine Band und kommt eine Kaffee-Rikscha und alles Mögliche. Und damit natürlich die Christiane auch noch teilnehmen kann an der Eröffnung, das wäre ja sonst schade, macht sie dann ihren Laden erst um 17 Uhr auf am Sonntag.
Und das heißt, da wird dann bei der Eröffnung vielleicht auch darauf hingewiesen, genau, wann welcher Ort eröffnet wird. Es sind ja verschiedene Orte, kommen wir gleich noch drauf. Und bei diesem Laden, ist der denn ladenmäßig auch eingerichtet schon oder ist da noch gar nichts drin?
Ja, nee, das Gute ist ja, dass es vorher schon ein Designladen war von der Kollegin Petra Schmidt, die auch in der Kulturfachschule die Bar gemacht hat. Und die hat uns den jetzt zur Verfügung gestellt, weil sie jetzt mittlerweile einen neuen Laden hat in der Herrenkellergasse und da nur noch ihr Büro drin hat. Aber diese ganzen Sachen, Kleiderstangen und so weiter, sind noch da. Und genau.
Und das heißt, man kann seine Sachen dahin bringen. Ich kann also hier alles, was ich nicht auf den Müll werfe, da abladen. Oder gibt es da auch jemanden, der sagt, nee, das nehmen wir nicht an?
Ja, das wird natürlich schon. Also die Künstlerin ist ja persönlich auch da und betreut den Laden. Und dann wird natürlich werden ja nicht nur die Fehlkäufe dann ausgetauscht, sondern auch vor allem die Geschichte, die dahinter steht. Und das wird dann natürlich schon ein bisschen auch hinterfragt und auch geprüft.
Und auch dokumentiert?
Genau, und dokumentiert.
Und wie geht das dann im Einzelnen? Das heißt, ich komme da mit einem Teil hin, sage also, das liefere ich ab, ich möchte aber was anderes mitnehmen. Oder wie ist das gedacht?
Ja,
ist das
eine Tauschbörse? Ja, genau, es gibt dann auch die Künstlerin, unterhält sich dann mit ihnen quasi über die Geschichte, wie das zustande kam, dieser Fehlkauf. Und dann wird es auch in so ein Ranking eingeordnet und dann können sie sich praktisch einen gleichwertigen Fehlkauf dafür auch wieder mitnehmen.
Ah, also geht das dann über Gutscheine? Ich meine, es wird wahrscheinlich jetzt nicht über Geld selbst gehen, sondern ich komme da mit, was weiß ich, irgendeiner Puppe hin und kriege einen Gutschein und darf dann mit einer Eisenbahn wieder weggehen oder was?
Ja, genau so ungefähr läuft es dann, ja.
Ah, ja. Ja.
Wobei es halt hauptsächlich Klamotten sind, aber es werden auch andere Sachen angenommen.
Ja, weil es gibt ja hier so Klamotten-Tauschbörsen, ja. Also deswegen fragte ich bloß, dass es doch etwas künstlerisch inspirierter sein sollte.
Ja, ja, klar. Ich meine, es geht ja natürlich auch um die um den Hintergrund, also die Geschichte und die Person und warum das gekauft wurde.
Und man kann also auch seinen rührenden Hirschen da vorbeibringen, oder? Hier, ja. Ulmer Münster in Kleinformat.
Ja, ja.
Ulmer Spatzen in Mengen, ja. Muss ja irgendwas Ulmisches dabei sein. Also, soweit also das Projekt zumindest jetzt, was bei der Ausstellung, na, kann man ja nicht sagen, sondern wir sind die Stadt Installation von Christiane Limper dargestellt wird oder präsentiert wird. Hier noch ein kleiner Musiktitel. Wenn ich das so richtig gehört habe, war das jetzt hier ein Titel, ein bisschen raten, After the Laughter. Aber wir sind hier vor dem Laughter, ja, also vor dem Gelächter, hoffentlich. Denn das Projekt, was hier jetzt heute, nein, nicht heute, sondern am Sonntag auch eröffnet wird, bei der Aktion Wir sind die Stadt von der Kulturfachschule. Das ist ein Projekt, das jetzt die beiden Künstler, nämlich der Schweizer Nicolas Vionnet und der Niederländer, darf man Holländer sagen?
Ja, ne? Ja, beiden.
Wouter Sibom, ja, präsentieren wollen. Und das ist wirklich etwas Humorvolles. Ich hoffe, die Ulmer haben dann auch sehr früh Humor. Sie kennen sich ja vielleicht noch nicht so gut in Ulm aus, aber Sie wissen schon, wo Sie Ihr Projekt installieren werden. Wo ist das?
Ja, auf einen Ort, das Müllloch genannt wird.
Oh, ist das die offizielle Bezeichnung, Herr Leibinger?
Ja, nee, das ist, der Begriff stammt aus Zeitungsartikeln eigentlich, wo es öfter mal so betitelt wurde. Es, offiziell heißt es wahrscheinlich der Treppenabgang mit öffentlicher Toilette an der Herdbrücke.
Mit öffentlicher Toilette, wie öffentlich? Auch gut. Wie öffentlich ist dann die Toilette, Herr Leibinger?
Naja, also zumindest seit 2010, soweit ich weiß, gar nicht mehr, weil die geschlossen wurde.
Die ist geschlossen worden, ja. Also, und natürlich, dementsprechend fällt da wahrscheinlich viel runter, ja, und keiner hebt's auf.
Genau, genau, also es ist praktisch einfach so ein Auffangbecken von Passanten, runtergeworfenem Müllregen, der da praktisch ständig...
Hat dieser Ort ein bisschen Geschichte?
Ja, also das war eben halt ja lange Zeit diese öffentliche Toilette, und der Treppenabgang ist ja auch in der historischen Stadtmauer drin, und man hat es eben deswegen geschlossen, weil es wohl ein beliebter Schwulentreffpunkt war.
Wir sind heute in einer offenen Gesellschaft. Aber da sagte man sich, die brauchen sie in der Toilette treffen. Wir bieten denen auch andere öffentliche, richtig schöne Gaststätten zum Beispiel.
Das wäre doch ein Ansatz. Ja, ist halt leider nicht passiert.
Ja gut, dafür hat man jetzt die Möglichkeit. Aber wie sind Sie denn überhaupt auf diesen Ort gekommen?
Ja, also ich arbeite auch bei der Südwestpresse. Und
es gibt auch andere Zeitungen hier in Ulm.
Ja, ich arbeite bei einer Tageszeitung.
Ja, ja.
Und ja, da hatten wir halt eben öfters mal Artikel über dieses Müllloch. Und dann dachte ich mir schon lange, weil ich ja selber auch künstlerische Arbeiten im öffentlichen Raum mache, dass man da unbedingt mal was damit machen muss. Und als ich dann geplant habe für diese Ausstellungsreihe, habe ich dann nochmal an diesen Ort gedacht, und dann sind mir die beiden Kollegen Nikolas und Walter gleich eingefallen, die dafür perfekt
ja, Herr Vionnet und Herr Siebirn, haben Sie, als Sie gehört haben, oh, wir dürfen eine Toilette gestalten, gleich gewusst, was Sie machen wollen? Oder ist Ihnen die Idee vorgegeben worden?
Nein, wir haben so verschiedene Orte so ja gesehen so im E-Mail, und ja, eigentlich nach einige Vorschläge, die wir gemacht haben, haben wir dann zusammen gedacht, nein, wir machen so etwas für das Müllloch.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine Installation planen, wohnen Sie beide an dem gleichen Ort, oder wohnt der eine in der Schweiz und der andere in Holland?
Ja, ich wohne in Holland. Und Nicola wohnt in Zürich.
Und das geht dann alles über Skype oder ideell einfach Telepathie? Oder setzen Sie sich zusammen?
Wir versuchen Telepathie, aber Skype ist viel einfacher.
Also Telepathie funktioniert noch nicht so. Ne?
Nein. Ja, und auch Telefon und ja. Und ja, wann wir können, dann suchen, ja, dann kann man das.
Hatten Sie denn dann von den möglichen Orten, die Ihnen Herr Leibinger vorgeschlagen hat, hatten Sie dann Fotos vorliegen?
Ja.
Also Sie wussten, wie die Toilette aussieht.
Ja, also wir hatten ja,
einerseits. Wie funktionstüchtig die ist?
Na, extrem ins Detail natürlich nicht, aber wir hatten Fotos davon, wir hatten geschichtlichen Hintergrund davon. Das ist immer sehr wichtig bei unseren Arbeiten, weil es ja eben es ist ein Ort, und der Ort hat eine Funktion, und da gibt es Leute, die diesen Ort nutzen oder eben nicht. Und
ja,
da
nicht
haben wir eigentlich
nutzen.
Anhand von dem eigentlich für uns gefunden, dass doch dieses Müllloch, dass uns das sehr
reizt. Und
sind
Sie dann mal nach Ulm gekommen, um zu schauen, ob das Objekt auch das ausüben kann, was Sie dann geplant haben?
Nein, das haben wir jetzt in diesem Fall nicht gemacht. Das macht mutig. Ja, klar, ein bisschen Mut braucht es immer. Nee, aber Martin hat uns natürlich auch gut vorbereitet. Also wir hatten Pläne davon, wir hatten sämtliche Maße, wir hatten Fotos. Und ja, wir machen das ja nicht zum ersten Mal so. Und dann getraut man sich immer wie mehr mal zu sagen, doch, wir glauben, dass das so passen könnte. Und jetzt sind wir ja noch eine Woche hier. Und wenn dann mal etwas vor Ort doch ganz anders ist, kann man noch im
Plan. Ja, das soll aber Sonntag da sein, oder?
Naja.
Eröffnen Sie nicht am Sonntag?
Ja, ja.
Doch, um wie viel Uhr? Auch. Wissen Sie das schon? Wenn es funktioniert?
Naja, am Sonntag soll es eigentlich den ganzen Tag funktionieren. Unsere eigene Deadline ist so Freitag, Samstag.
Ah ja. Ja, das heißt, da probieren Sie es dann auch aus.
Natürlich.
Ja. Und was haben Sie denn jetzt im Einzelnen geplant? Darf man das schon verraten?
Ja, also die... Grundidee ist eben, dass es ja ein bisschen ein Unort ist, dass die Leute, dass es große Diskussionen gibt in der Stadt, es wird oft auch als Ärgernis bezeichnet und wir wollten eigentlich diesem Ort, der ja keine Beachtung mehr bekommt, viel Beachtung geben und haben uns entschieden, eigentlich in dieses Loch einen Springbrunnen zu installieren, den wir wirklich mit richtigen Wasserpumpen selbst bauen. Und die Idee ist wirklich, es ist ein klassisches Element der Gartengestaltung. Man sieht den Springbrunnen oft an sehr gepflegten, schönen, klassischen Orten, dass wir halt gesagt haben, wir nehmen jetzt das Müllloch und dann steigt aus diesem Müllloch eigentlich eine Fontäne.
Steigt hervor. Dann da vielleicht eine Fontäne? Was hatte ich vorhin gesagt, aus der Donau gespeist mit schönem braunem Wasser. Druck ist jetzt da, Wassermassen auch. Steigt das dann da so richtig raus oder ist das sauberes Wasser?
Ja, das wird sauberes Wasser sein, aber funktioniert ganz simpel mit einer Umwälzung von Wasser. Also Wasser, das in einem Becken gesammelt ist, das hochgespritzt wird und wieder runtergeht und so eigentlich in einem Kreislauf sich dann bewegt.
Wie hoch wird das dann gespritzt? Also das heißt, jeder muss, ich meine, in so einer Toilette ist ja nicht viel Platz. Das heißt, jeder Besucher geht da einmal rein und darf sich das dann angucken und geht wieder raus, weil das da vielleicht so 10 Zentimeter hoch geht?
Also es ist nicht in der Toilette selbst. Es ist eigentlich dieser Treppenabgang innerhalb der Stadtmauer und dort hat man einen Platz, der ist jetzt dem Bauch gesagt, vielleicht 20, 25 Quadratmeter groß und dort auf diesem Vorplatz quasi steht das. Also wenn man die Mauer runterschaut, ist dort dieser Springbrunnen, das nicht in den WC,
eigentlich
in den
Toiletten
selbst drin.
Ja,
das wäre zu klein.
Ja, ich dachte nicht, nämlich, das würde dann im WC implantiert. Ich hatte ja vorhin das mit der Idee gesagt, für Männer, die sich nicht hinsetzen, wenn die Klobrille nicht runtergeht, kommt die Fontäne hoch. Ja? Genau. Das wäre doch so das Ideelle dahinter. Aber wenn das natürlich vorher ist. Das heißt, als ich kann oben sehen, wie die Fontäne da hochkommt.
Das wird... So ist es geplant. Also Improvisation gibt es immer, aber so ist es geplant, dass Sie von außen bereits die Fontäne leicht sehen und dass Sie sich dann eigentlich zu diesem Treppenabgang begeben, über die Mauer schauen und unten dann eigentlich diesen Springbrunnen in voller Größe beachten können.
Und wenn die Ulmer das jetzt so toll finden, heißt es dann, die Fontäne behalten wir?
gibt es in den wenigsten Fällen. Meistens ist ja das Ganze, also ich hatte schon Arbeiten, wo dann auch den Leuten das wirklich gefallen hat und dann hat man eigentlich diskutiert, ob die Stadt das ankauft oder ob man das in einen Zustand bringt, wo es ja dann wirklich auch für mehrere Jahre so halten kann. Aber es ist klar, wir werden oft für Ausstellungen angefragt und planen das dann auch nicht wirklich für die Ausstellungsdauer und nicht für ewig. Aber wenn die Stadt Ulm auf uns zukommt, sind wir sicher offen für Gespräche.
Und wird das abends dann auch angestrahlt oder bleibt diese Fontäne auch nur zu gewissen Öffnungszeiten in Anführungsstrichen an?
Ja, das sind Dinge, die jetzt auch noch wirklich in den allerletzten Abklärungen sind. Wir würden gerne eigentlich, dass das ein Dauerbetrieb ist, also während der Ausstellung.
Also nachts auch mal so lila leuchtet oder
ja, genau. Naja, oder Pink, grün oder
auf der anderen
grün,
Seite.
Giftgrün, ja, oder so.
Blau
oder? Ja, so ein bisschen aggressive Farben, ja.
Aber so eine Pumpe macht natürlich auch Geräusche und das müssen wir jetzt auch wie schauen, wie verträglich das ist.
Oh, da gibt es bestimmt gleich wieder Klagen. Das soll man nicht im Vorfeld erwähnen. Kann man ihm noch sagen, oh ja, wird schon geklärt. Wenn Sie solche humorvollen Projekte planen, ist das gängig Ihre Arbeitsweise? Also von Ihnen, Herr Siebam, und Ihnen, Herr Vionnet? Oder sind Sie sonst auch eher sehr ernsten Themen zugänglich?
Ja, eigentlich meine Arbeit ist oder in öffentlichen Raum oder geht über das öffentlichen Raum und über den Bilder oder eigentlich alles, was man so im öffentlichen Raum sehen kann. Ich mache auch viel Fotos und Installationen in Galerien oder etwas, aber das meiste sind Interventionen, die so etwas mit dem Kontext zu tun haben.
Mit dem Kontext aber der Stadt, dem Stadtraum oder mit dem Kontext Humor? Oder beiden?
Mit der Kontext.
Ja, Sie sagten, Ihre Arbeiten haben immer halt diese Art.
Ja, aber haben immer etwas zu tun mit, was da in der Nähe ist. was vor Ort da ist. Physiker Kontext.
Aber Sie möchten gerne auf humorvolle Weise das den Leuten zeigen, dass es ein Unort zum Beispiel wie in diesem Fall oder das kann man auch anders sehen.
Oder
die andere Sichtweise.
Ja, oder eine meiner letzten Arbeiten war ein Zebra, wie man so, so überlauft.
Auf der Straße, weißen Streifen.
Und aber ich hatte eine gefunden, die war eigentlich umgekehrt gemalt.
Also schwarze
Streifen. Und die habe ich dann so präsentiert in eine kleine Galerie. Das ist eigentlich ein abstrakte Flurmalerei ist. Und auch ein umgekehrter Zebra.
Ja gut, aber da ist wahrscheinlich kein Stadtplaner gekommen und hat gesagt, tolle Idee, werden wir jetzt in allen Städten machen, ja? Sicherheitsbedenken. Ja gut, jetzt haben wir uns über Ihr Projekt an der Herdbrücke unterhalten. Das wird also auch am Sonntag eröffnet.
Ja.
Und Herr Leibinger, es gibt noch ein viertes Projekt.
Ja genau, da gibt es noch ein Projekt von Carly Schmidt, die aus USA, Minnesota kommt und mittlerweile, weil sie einen Schweden deutscher Herkunft geheiratet hat, jetzt in Landshut wohnt.
Das ist hier ja ein ganz internationales Projekt. Ich dachte, wir sind die Stadt. Ist Ulm so international?
Ja, jetzt schon, oder?
Ja, sowieso.
Ja. Sie macht eigentlich immer Arbeiten, die so mit kultureller Identität und mit dem Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen zu tun hat und hat auch in den letzten Jahren viel mit deutsch-amerikanische Beziehungen und so weiter gemacht und eben weil sie aus den USA kommt, sich dann dadurch, dass sie auch große Wandarbeiten macht, mit Graffiti beschäftigt, weil dann natürlich immer die Leute kamen, die die Tags sprayen und dann praktisch ihre Wandarbeiten übersprüht haben und sie hat es dann wieder mit ins Gemälde eingebunden, dieses Tag, dann wurde es wieder übersprüht und das ist so eine Art Kommunikation geworden.
Das hatten wir hier in Ulm übrigens auch, ja, ein Museum, ja.
Ja.
Aha, aber das ist oft nicht so ein ganz so lebendiger Ort, ja, wie jetzt, wo findet denn das statt
das
von
der
Carly Schmidt?
Dann direkt auf der Straße, also in der Stadt. Und sie wird, also jetzt haben wir einen Ort in der Kohlgasse, genau. In der Kohlgasse haben wir so ein Eisentor, das zugetaggt ist.
Genau.
Und ihre Arbeit ist dann eben auch so eine Art Kommunikation mit der Sprayer-Szene. Diesmal will sie es aber nicht nur selber machen, sondern auch die Passanten mit einbinden.
Also die dürfen dann auch mal.
Die Passanten dürfen dann auch.
Oh, da könnten Sie Ärger mit vielleicht irgendeinen Bürgermeister kriegen, weil dann vielleicht die Leute auf Geschmack kommen, ja, und jeder kommt dann da mit seiner Spraydose.
Ja, Geschmack ist ja nicht strafbar.
Nein, die kommen so auf den Geschmack. Nein, Geschmack ist sowieso nicht strafbar, auch schlechter nicht, aber leider, ja. Aber wenn jeder dann mit seiner Spraydose hier rumgeht und plötzlich an andere Stellen als in der Kohlgasse
um das jetzt ein bisschen zu entschärfen, wird ja nicht mit einer Spraydose sein, sondern sie macht praktisch, arbeitet mit den Tags, die vorhanden sind und arbeitet die dann aber ein mit so einer Art Farbe, die dann so eine Oberfläche wie eine Tafel hat. Und dann wird es mit Kreide passieren und nicht mit nicht mit Sprühdosen.
Aber jedenfalls aktive Graffiti. Ja, jetzt sind wir schon am Ende des Kulturradios. Ich hätte ja schon gerade gesagt, Kulturfachschule, mit der sind wir noch nicht am Ende, weil die geht natürlich noch hoffentlich über mehrere Projekte. Zumindest haben wir hier jetzt heute beim Kulturradio die Aktion Wir sind die Stadt angesprochen. Zu Gast bei mir hier beim Kulturradio waren Herr Martin Leibinger, Kurator der jetzt anlaufenden Aktion, die am Sonntag eröffnet wird
um 15 Uhr auf dem Marktplatz.
Ja, ich hatte jetzt den Münsterplatz im Kopf.
Genau, nicht
ja,
auf dem Münsterplatz, das verwechseln viele dann immer.
Ja,
dann,
ja, das ist...
Weil der Markt ja auch im Münsterplatz ist.
Ja, das ist vertrackt. Ja. Also, Wir sind die Stadt, läuft an am Sonntag. Geht bis wann?
Das geht bis 28. Juni dann, also Samstag, 28.
Und das wird wohl sehr lebendig, so wenn ich das hier so gehört habe, mit den Aktionen Fehlkäufe, Aktion Springbrunnen. Hat das noch einen besonderen Namen, Ihr Projekt? Vionnet und Minière Sibylle?
Weisen wir noch nicht, aber vielleicht Brunnen am Mühlloch.
Oh, das ist doch einfallslos.
Ja.
Ja, da fällt Ihnen schon noch was ein.
Ja. Aber wir sind ja offen für Ihre Ratschläge.
Ja, hier, ich bin jetzt weg, weil jetzt kommt hier Hainun bei Radio Free FM auf 102 Megahertz und so weiter. Und hier geht es jetzt mit Hainun weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei meinen Gästen.
Ja, vielen Dank.
Und wünsche Ihnen alles Gute. Ja? Viel Glück bei der Installation.
Vielen Dank.
Ja, danke. Tschüss.
Kulturradio.